Moin du Schlawiner, jetzt gibt's wieder Exit to Go auf die Ohren. Das ist der Amazon-Podcast, in dem dir Dustin und Johannes zeigen, wie sie Amazon-Unternehmen aufbauen und anschließend verkaufen.
Moin zusammen und willkommen zu einer brandneuen Folge von Exit to Go. Wir haben den 3. Juli, nehmen für euch eine Recap-Folge auf. Unser Schreibtisch ist voll, wir sind busy. Wichtig natürlich, alles am voll mit Arbeit, viel zu tun. Aber wir nehmen uns natürlich die Zeit und zeigen euch Schlawinern mal wieder unsere Zahlen und gehen auf ein paar interessante Learnings aus dem Juni ein. Und ich würde sagen, Johnny, das erste Wort geht
an dich. Ich habe selten so einen schönen oder motivierten Einstieg in eine Folge gehört. Ich weiß nicht, was los ist.
Bitteschön, ja, einfach so.
Ob es an den Zahlen lag, aber overall, ja, wir sind im Juni bei 173 oder 174k Revenue gelandet. Im letzten Podcast haben wir 180 vorgecastet, also ein bisschen drunter gewesen. Das lag, also von den Units her haben wir es eigentlich auch gut getroffen. Wir haben nur Verkaufspreise reduziert bei einigen Artikeln und deswegen wurde der Cross-Revenue nicht ganz getroffen. Aber overall sind wir ganz eigentlich zufrieden mit dem Juni. Cross-Margin war bei 64%, ein bisschen zurückgegangen zum Vormonat und der Profit war bei 28k. Vorgekastet haben wir 23k, also waren wir auch da etwas effizienter als geplant. Die Marge ist
seit über einem Jahr habe ich bei uns stehen, dass wir konstant 30k im Monat hitten wollen. Das ist echt hart, wie lange wir dafür brauchen, um dieses Thema zu erreichen.
Ne? Vor allem konstant. Also bei uns sind doch immer saisonale Produkte. Mai wurde es eben gehittet, jetzt wieder nicht. Juli wird wahrscheinlich auch nicht die 30k. Hitten. Aber ja, von der Marge her 21%, ROI 57%, Year over Year vom Revenue sind wir bei 68%, Tacos war bei 6%, also sehr konstant eigentlich. Was haben wir noch für spannende Zahlen?
Year to date. Returnquote,
da hat sich Return, genau, dann haben wir so 7%, auch das ist ziemlich konstant, 7-8%. Commission ist bei 15%, Akkus bei 21%. Und was ganz spannend ist, ich glaube, es hat auch ein Zuhörer gefragt, das Verhältnis zwischen Sales, PPC und organisch ist recht gut. Also wir haben hier 75% organische Sales und 75% PPC Sales.
Ja, da ist so 70-30 ist da so eigentlich, sagt man, so ein bisschen die Norm. Also eigentlich ganz gut dabei.
Genau. Ansonsten, ich glaube, so viel zu den Zahlen als Forecast noch oder als Prognose. Für Juli sollten wir die 200k knacken. Theoretisch oder nicht in der Theorie, sondern auch in der Praxis steht ein neuer Launch an. Da sind wir gespannt, wie der anläuft. Von der Profit sollte sich auch ähnlich bewegen wie zum Juni. Und dann die spannenden Monate beginnen dann August, September, Oktober oder generell Q3 oder Q4 eher. Ja. Wenn alles nach Plan aufgeht, wenn alles nach Plan aufgeht, würde man heuer bei 2,7 Revenue landen. Wir haben ganz, glaube ich, letztes Jahr so 3 Millionen im Kopf gehabt.
3,2 hatte ich im Kopf.
3,2 sogar, okay. Ja, das wird auf jeden Fall nicht mehr erreicht werden. Da müssen wir sich verabschieden.
Genau. Ja, was zumindest mal interessant war beim Juni oder schön zu sehen im Juni, da lief da lief alles ziemlich nach Plan bei uns. Also es gab auch keine bösen Überraschungen. Da war jetzt erstmal größtenteils alles on stock. Produkte, die out of stock waren, war klar, dass sie jetzt im Juni nicht on stock kommen. Da gab es wenig böse Überraschungen, dass mal irgendwas gesperrt war oder sowas. Das war auf jeden Fall mal wieder schön zu sehen, sag ich mal.
Ja, das stimmt. Also wir haben auch 2-3 Produkte, die immer Problemkinder sind. Aber ich meine, die haben wir gedanklich hier auf dieser Liste und die verkaufen sich auch ab und ich glaube, wir haben ja letztes Mal gesprochen, wie wir das Portfolio bereinigen, dass wir noch 2-3 Produkte einfach rausstreichen oder nicht mehr reordern werden, weil da die Margen einfach nicht getroffen wird oder sogar auch unprofitabel. Also wir haben zwei, drei Produkte, die wirklich auch unprofitabel sind. Und bei denen geht es eigentlich nur ums Abverkaufen, damit die nicht zu viele Lagergebühren fressen.
Jetzt hast du eine schöne Sache angesprochen, die können wir dann eigentlich vorwegnehmen. Genau, also das Punkto auslaufen lassen. Ich meine, wenn man unprofitable Produkte im Portfolio hat, dann ist es ja eigentlich es ist leicht, sich davon zu trennen. Also findet schwer dafür Gründe zu finden, warum man das Produkt einfach behalten möchte oder im Portfolio halten möchte. Anders sieht es aber aus bei einem Produkt von uns, das durchaus profitabel ist, aber eben auch eine gewisse Saisonalität hat. Und hier ist es einfach so, dass wir da jetzt sehr lange diskutiert haben, ob wir dieses Produkt sozusagen in der Off-Season nachbestellen, weil die Stückzahl eben doch groß ist. Ich glaube, wir wollten schon 2000 Stück dann, glaube ich, nachbestellen.
Genau. Also fürs Verständnis, wir würden über die Off-Season vielleicht 400, 500 Stück verkaufen und der Hersteller will halt unbedingt 2000 Units. Oder wir müssten, glaube ich, 20% mehr EK bezahlen. Und das ist natürlich ein krasser Aufpreis. Und jetzt war die Entscheidung, entweder man lässt quasi, man macht keine Off-Season-Order, geht dann out of stock für 6 Monate oder länger. Und dann ist die Frage, wie gut kommt man wieder rein ins Ranking? Aber ich glaube, da wolltest du dann wieder weiter
deinen Satz beenden. Ja, nee, genau. Also, dass wir da letztendlich wirklich von einer etwas schwierigeren Entscheidung standen, zu sagen, hey, bestellen wir es nach, bestellen wir nicht nach, haben dann eben, dadurch, dass es dann in der Off-Season ist, recht lange gebundenes Kapital und haben uns da letztendlich dann eben bewusst dafür entschieden, dass wir auch ein Produkt jetzt auslaufen lassen, wobei da wir trennen uns ja letztendlich nicht von dem Produkt, werden einfach irgendwann die Reorder anstoßen, aber wissen, dass wir einfach bei diesem Produkt out of stock gehen, aber haben einfach gesagt, dann lass uns in der Zeit eher mit dem Kapital arbeiten und in andere Produkte investieren. Vielleicht generell Punkt Kapital, eigentlich auch nochmal ein ganz spannender Punkt, was eigentlich gar nicht auf der Agenda war, dass wir jetzt hier wirklich nochmal 2, 3 Möglichkeiten gefunden haben, einfach nochmal ein Fremdkapital zu kommen. Willst du da noch was zu sagen?
Ja, vielleicht noch ganz kurz zu dem einen Produkt. Also ist ganz spannend, du sagst gerade reordern, also gehst du davon aus, dass wir dann doch wieder reordern, wenn in der On-Season, weil meine, also da sind wir glaube ich noch so zwiegespalten, wir sind sich nicht sicher, wie teuer es ist, wenn man 6 Monate offline war auf Amazon, wieder zu diesen Rankings zu kommen, also wie viel Ads musst du investieren, damit du dort wieder hochkommst, wo du jetzt bist, beziehungsweise wärst, wenn du 6 Monate on stock wärst.
Das stimmt. Also ich sehe ja schon als eine gewisse Arbeit auch in Form von Kapital an, die wir dann investieren müssen, um einfach die Rankings wieder zu holen. Das Problem sich, du hast halt auch manchmal keine Garantie, dass du die genauso wieder einnimmst, beziehungsweise weißt halt auch nicht, wie lange das manchmal dauern kann. Was passiert auch, wenn in der Zeit dann jemand anderes launcht? Sind alles keine Punkte, die dafür sprechen, aber ich war jetzt gedanklich schon eher, also ich meine, es stimmt schon, wir haben es nicht zementiert, wir haben jetzt nicht gesagt, okay, dann bestellen wir im Monat X Summe, also so und so viele Einheiten nach, aber gedanklich habe ich mich jetzt schon eher damit angefreundet zu sagen, okay, wir rechnen mit einem gewissen Aufpreis bei einer Art Relaunch, als jetzt komplett sich von dem Produkt zu verabschieden, weil die letzten 2, 3 Monate dann ja einfach doch relativ gut bei dem Produkt waren. Ne?
Verstanden, okay. Okay.
So, hier werden einfach im Podcast dann nochmal Sachen besprochen, das ist auch
gut. Ja, ich wusste, ja, ich weiß, wir haben selber noch nicht so
gesprochen. Ja, es sind doch gerade einfach viele Punkte so bei uns.
Was wir früher machen. Ja.
Genau, so viel genau, aber Punkt für Fremdkapital, das ich glaube, das
genau, also wir haben jetzt nochmal Fremdkapital über Waveflyer aufgenommen. Ich glaube, die sitzen in UK oder Irland. Ist auch so eine Art Warenfinanzierung letztendlich. Die waren aber, ich habe das Gefühl, die Competition zwischen den Warenfinanzierern steigt wieder ein bisschen und geben auch bessere Konditionen, wenn man sagt, man hat ein anderes Angebot oder wenn man nochmal verhandelt. Zumindest war es bei uns so. Haben jetzt 100.000 aufgenommen, weil man es eben für die neuen Produkte, für die neue Brand, die kommt, das macht durchaus Sinn. Zinsen sind immer noch hoch, 7,2% für 6 Monate, also um die 14%, wenn man es auf Jahr hochrechnet, also natürlich viel teurer als jeder Banklohn und so, das ist uns bewusst, aber es rentiert sich immer noch, weil der ROI für die, also weil man sonst dann diese Mengen und Produkte gar nicht launchen könnten. Von daher ist es immer noch rational. Und parallel haben wir mit der BB Bürgschaftsbank, also NRW Bürgschaftsbank, so heißt
NRW
das.
NRW Bürgschaftsbank, ja. NRW,
generell der Tipp kam vom Lukas Bayer auch, dass man diese Bürgschaftsbanken mal abfragen könnten. Dort sind wir jetzt auch in einem längeren Prozess, Prüfungsprozess. Dort kann man aber nur 50.000 quasi bekommen. Dafür ist der Zins halt super low. Ich glaube, so um die 2% habe ich mal ausgerechnet, 2% pro Jahr. Dafür sind es noch 50.000. Aber auch das würde man mitnehmen, wenn wir da noch eine Zusage bekommen würden. Genau, also Fremdkapital immer ein Thema. Und ich meine, wir reden auch immer so über ganz transparente Zahlen. Bei uns das Verhältnis zwischen Verbindlichkeiten und Assets ist aktuell so fast 1:1. Also wir haben, sagen wir, 350.000 Warenbestand und das ist auch ungefähr unsere sind auch fast unsere Verbindlichkeiten. Also das sind auch unsere eigenen, also wir haben ja auch privat Geld in die Firma gesteckt, da ist das auch drinnen theoretisch. Aber nur mal so als Range, wie bei uns so diese Verteilung ist. Also ist immer noch gesund, also meiner Meinung nach. Da gibt es jetzt keine perfekte Benchmark oder Ratio, aber es ist immer noch im Rahmen.
Nee, ich glaube, es hängt auch viel damit einfach zusammen, wie ambitioniert oder vielleicht eher, wie getrieben ist man jetzt im Punkto Wachstum. Also weil das sehen wir einfach immer, dass wir, wenn wir jetzt nicht so viele neue Produkte in der Pipe hätten, natürlich könnte man dann auch immer auf ein bisschen Fremdkapital verzichten, aber dann würde man halt gefühlt auch länger auf einer Stelle stehen. Und gerade jetzt die ganz neuen Produkte, also wir haben es jetzt ja schon 2-3 Mal erwähnt, dass die neue Marke im Bereich Elektroprodukte kommt und die beginnen ja eigentlich erst so bei 30, teilweise eben 40 Dollar im EK. Und wenn du da eben MOQs von 1000 Stück hast, so, da schlägt das natürlich schnell ins Gewicht, wenn die Summe dann einfach nicht da ist. Und dann muss man eben immer wieder über das Fremdkapital, entweder Warenfinanzier oder über Banken gehen. Ja, ich sag mal so, dem muss man sich einfach bewusst sein. Ist jetzt nicht so, dass man diesen Weg gehen muss, wenn man jetzt im E-Commerce ist. Ich glaube, wenn man im E-Commerce wachsen will oder auch irgendwo schnell wachsen will, ich meine, ist auch immer alles relativ so. Ich höre von Marken, die machen in ihrem ersten Jahr 6 Mio, dann denke ich mir immer, was machen wir eigentlich? Also es gibt auch Marken, die gibt es 3-4 Jahre, also die arbeiten halt mit relativ wenig Fremdkapital und hitten jetzt ihre erste Mio, so. Das, beides sind ja berechtigte Wege. Man muss da, glaube ich, einfach nur selber wissen, welchen Weg man einschlagen will. Und ja, wir haben uns einfach für diesen Weg entschieden.
Man muss sagen, unser ROI, das ist jetzt nicht der allerbeste, zu befair. Also bei diesen Marken, die du erwähnst, die haben wirklich 100% ROI, wo die kaufen Produkte einem 4 Euro und haben irgendwie eine Love-Brand und können die Produkte halt super teuer verkaufen. Das ist bei uns nicht der Fall. Die Produkte sind eher funktionell und da zählt Preis-Leistung. Und dass das Produkt funktioniert, da ist der ROI nicht der beste, das muss man schon fairerweise sagen. Also wir brauchen einfach viel Kapital und länger, um schneller zu wachsen. Bitte?
Atlas würde sagen, wir sind eher im Handel aktiv als jetzt hier.
Wir sind Retail, ja genau.
Als jetzt hier irgendwie im Brandbuilding. Ja, aber so viel dazu, um da auch einfach transparent nochmal ein paar Zahlen zu nennen.
Genau.
Dann eigentlich ganz spannend, und zwar ist uns Folgendes mal aufgefallen. Wir haben gesehen, dass wir häufig am Sonntag, und es würde mich auch wirklich interessieren, wie es bei euch aussieht. Also schreibt gerne einfach mal in die Kommentare, schreibt uns auf LinkedIn oder so. Also habt ihr einen eindeutig besten Tag vom Umsatz? Weil bei uns gibt es diesen Tag, es ist der Sonntag. Das Lustige ist, also es war subjektiv auch der Sonntag, da haben wir uns die Zahlen angeschaut und haben gesehen, Sonntag und Montag sind tatsächlich beide sehr, sehr stark, wobei vom Feeling hätte ich gesagt, der Sonntag war in der Vergangenheit immer noch mal ein bisschen stärker. Und wir haben uns jetzt dazu entschlossen, an diesen Tagen, zumindest vor allem auch am Sonntag, bei wichtigen Produkten von uns oder Produkte, die sich dann eben vor allem stärker und vermehrt verkaufen, einfach mal die Preise anzuheben zwischen 5 und 10%. Hier auch wichtig, direkt mal ein Learning gemacht, Wir haben bei einem Produkt direkt mal die Buybox verloren, weil wir das Produkt noch auf unserem eigenen Shop haben. Wir gehen davon aus, dass irgendwie Amazon es da gesinkt hat. Also Amazon schaut ja durchgehend nach, wo das Produkt auch ist. Und wenn man dann einen etwas höheren Preis hat, dann verliert man ja schneller mal die Buybox. Das ist bei uns passiert, hatten wir zum Glück relativ schnell auf dem Schirm, haben dennoch an einem Tag mal, ich sage jetzt einfach mal 3-4 Stunden bestimmt verloren. Das heißt also auch da ein bisschen aufpassen mit der Preiserhöhung, aber es war auf jeden Fall ganz interessant zu sehen. Wir hatten jetzt am Sonntag quasi diesen zweiten Versuch davon. Und da war der absolute Gewinn dann doch ein gutes Stück höher, oder? Ich will jetzt keinen Quatsch erzählen, Johnny, hast du das nochmal?
Ja, gutes Stück würde ich nicht sagen, aber es war auf jeden Fall profitabler.
Es war profitabler, ja. Weil die Woche davor war es jetzt noch nicht so eindeutig, wenn ich es in Erinnerung habe, ne?
Ja, richtig.
Ja. Genau, also wir wollen es jetzt einfach mal ein paar Mal auch beobachten. Aber ja, fanden wir ganz interessant, weil leider müssen wir das manuell machen. Es gibt ja kein
Vielleicht gibt es ein Tool und wir kennen es nicht. Also das ist, ich finde schon krass ein Pain, vor allem eben, wenn, damit man nicht die Buybox verliert, auf eBay den Preis theoretisch auch erhöhen, auf Shopify den Preis erhöhen. Also rein theoretisch, bei uns sind es jetzt nur 3, 4, 5 Produkte, die wir ändern für die Bestseller, weil wir wissen, die laufen am Sonntag noch besser, also man sieht es immer. Es ist jetzt kein Aufwand für 5 Produkte, aber wenn du 20, 30 Produkte hast, immer Sonntag erhöhen und theoretisch Montag wieder reduzieren, ist ja ein brutaler Aufwand eigentlich. Also das, sowas müsste ein Tool eben machen, oder das wäre ein Tool, was geil wäre, das am Sonntag um 8 Uhr Preise erhöhen und Sonntag um 22 Uhr wieder runter und du hast instant mehr Profit gemacht, absolut. Also weil die Nachfrage am Sonntag einfach, oder Suchvolumen einfach höher ist an dem Tag.
Bei uns zumindest.
Bei uns, genau. Ja.
Deswegen, also lasst uns echt gerne wissen, ob ihr auch so einen starken Tag habt, weil ich meine mich nicht zu erinnern, als wir auf der Location mit 2 anderen Seller waren, dass die einfach mal gesagt haben, ja, wir haben, unser Dienstag ist super stark. Ich bin so, also Sonntag kann ich mir ja gefühlt noch so zusammenreimen, weil ich denke, okay, die Leute haben am meisten Zeit und die haben so, nee, der Dienstag ist super stark bei uns. Okay, spannend. Genau, soviel zu Preiserhöhung. Das Pendant dazu, Preisreduzierung. Hier haben wir auch was Interessantes festgestellt, weil wir bei einem unserer Produkte auch einfach mal den Preis stark reduziert haben. Und das Interessante dabei war, dass auch dies nicht unbedingt zu einem viel niedrigeren, also absolut niedrigeren Gewinn geführt hat, weil sich bei diesem Produkt beispielsweise die Conversion Rate sehr stark angehoben hat, nicht 100%, aber von einem Schnitt 9, 10%, ich glaube auf 14, 15% waren wir dann.
Ja.
Und dadurch war dann der absolute Gewinn immer noch, ich weiß jetzt gar nicht, besser oder gleich, aber letztendlich haben wir auf jeden Fall höheren Absatz gehabt. Also auch wenn man hier überlegt, ey, will ich über einen gewissen Zeit lang mehr Units verkaufen, ist es nicht so, nur weil ich den Preis reduziert, dass es unbedingt zu einem niedrigeren Gewinn führen muss. Ist natürlich jetzt Stichprobe 1, aber war dennoch sehr interessant für uns zu sehen.
Meinst du, das war das Produkt, was wir auslaufen lassen wollen? Oder?
Nee, das war was anderes. Also da sind wir doch von 59 eine Zeit lang auf 49.
Okay. Ja.
Genau. So viel zum Punkt Preis. Genau. Und jetzt mal ein paar Einblicke in den Bereich Exit, würde ich sagen.
Genau, also auch da ein Update. Wir haben es letzten Podcast schon erwähnt, dass wir so ein bisschen die Fühler ausgestreckt haben und auch ein Deck vorbereitet haben für unsere Marke. Wir wollen schon nach wie vor verkaufen, damit wir die neue Marke einfach schneller pushen können. Und der Podcast heißt ja auch Exit to Go, aber irgendwie habe ich das Gefühl, to go ist es nicht mehr. Also es ist nicht mehr so nebenbei gemacht.
Nimmt man nicht mehr nebenbei mit, ne?
Nee, das nimmt man nicht mehr nebenbei mit. Und wir haben echt viel Feedback und viel Input die letzten Wochen und Monate erhalten. Also per se, ich glaube, ich muss mich nur jetzt überlegen, was wir letzte Folge schon gesagt haben, damit wir da nicht doppelt reden. Ja,
wir waren auf jeden Fall in Gesprächen. Ne?
Wir waren in Gesprächen und generell, wie kommt man zu diesen Gesprächen? Also wir haben bisher noch nicht mit M&A Broker oder mit Portalen zusammengearbeitet, weil wir einfach selber mal mit dem Kaufmarkt sprechen wollten oder sind viele. Und was wir gemacht haben, ist auf Facebook, ganz normal so auf diesen Facebook, Amazon FBA Gruppen, Inserat geschalten haben oder einen Beitrag und auch auf diversen anderen Portalen.
Genau, ganz kurz auch zu Facebook. Also das sind ganz allgemeine Gruppen. Ne? Ich glaube, die heißt auch Firma verkaufen oder sowas. Ne?
Ja, das also. Oder gab auch auf FB. Also gibt es 6-7 Gruppen, die relevant sind oder so. Firma verkaufen, E-Commerce, FB und so weiter. Gibt aber auch ganz andere Portale, eben Unternehmensnachfolge oder eben Next Change. Etc. Und dort haben wir überall quasi ein Inserat geschalten und parallel haben wir auch ein Deck vorbereitet mit den wichtigsten Slides von der Marke, KPIs und so weiter. Und dann beginnt eigentlich der Hustle. Also die Anfragen sind brutal. Du kriegst wirklich hunderte Nachrichten. Ne? To be fair, 99% ist einfach unseriös und Einzelpersonen, die sich selbstständig machen wollen und glauben, damit können sie schnell reich werden oder einen billigen Deal machen. Also unserer Erfahrung nach macht's oder ist es super schwierig oder ist es eigentlich sehr unrealistisch, ein E-Commerce oder eine FB-Brand an eine Einzelperson zu verkaufen, die noch nie FB gemacht hat. Also das funktioniert, glaube ich, nicht. Wenn die noch nie Sellerboard gesehen hat und so weiter, ja. Dann funktioniert nicht oder ist super mühsam, weil du hast ja meistens dann auch noch so ein Earnout und wenn die nicht performt, dann ist der Earnout ja auch letztendlich wertlos. Und Punkt 2 ist, dass bei denen Personen halt immer die BWA zählt für die Banken. Und die BWA, muss man sagen, die ist bei uns natürlich nicht der Sellerboard Profit, weil wir auch Geschäftsführergehälter haben, Reisekosten, Firmenwagen, diverse One-Off-Costs, die halt in der BWA auftauchen und im Sellerboard nicht. Wir wollen aber nur das Asset quasi verkaufen oder halt nur die Marke und wir sind der Meinung, dass diese Kosten müssen raus adjustiert werden. Und in der Regel passiert das auch, zumindest zu einem gewissen Grad, aber die schicken halt nur die BWA zur Bank und die sagt sofort, nee, machen wir nicht. Also du kommst gar nicht zu diesem Schritt, wo man überhaupt noch adjustiert, weil die sofort nur auf die BWA schauen. Genau.
Was ich nur sagen wollte, dass diese Individuals, dass das nicht interessant ist. Ich glaube, es ist zumindest wichtig hier diese Umsatzgröße einfach zu beachten. Weil ich glaube, wenn du jetzt irgendwie, ich sag jetzt mal, 50 bis 100k Profit im Jahr machst, ich glaube nicht, dass du komplett uninteressant bist. Also ich glaube, du bist halt für diese ganzen M&A-Berater oder Aggregatoren, da ist man halt viel, viel, viel zu klein. Aber ich glaube, gerade dann würde ich es eher über so eine Facebook-Gruppe oder auch NextChange mal probieren, weil dann zumindest die Möglichkeit besteht, dass wirklich eine Einzelperson sagt, okay, das Geld nehme ich jetzt mal in die Hand und kaufe diese Marke, wobei ich mich dann auch, wie du, höchstwahrscheinlich vom Earnout so ein bisschen gedanklich verabschieden würde. Wenn du es an jemanden übergibst, der das Ganze jetzt vielleicht zum ersten Mal machst, kann man ja jetzt einfach nicht davon ausgehen, dass es einfach direkt so weiterläuft, das stimmt schon.
Das ist ein guter Punkt. Also generell die Unternehmensgröße. Wir sind zu klein für Aggregatoren oder strategische Aufkäufer. Wir sind zu groß, meiner Meinung nach, für diese ganzen Einzelpersonen. Und je nachdem, wo du gerade stehst, macht unterschiedlicher Markt oder Käuferschicht eher Sinn. Was wir aber, da sind wir auch noch nach wie vor in Gesprächen aktuell, sind einfach andere E-Commerce-Händler, die selber noch aktiv am Markt sind, sich aber ab und zu einfach eine Brand dazu kaufen, um Wachstum zu bekommen oder schneller zu wachsen oder auch vielleicht irgendwie Know-how oder einzukaufen. Die haben das Cash auf der Seite oder 50% davon. Das war so unsere Erfahrung, 50% Cash und der Rest Bank, haben aber auch gute Bankbeziehungen. Also das würde gehen. Das ist unserer Erfahrung nach das Beste, wenn es auch FBA-Händler sind, die schon jetzt jahrelang drinnen sind und dann einfach noch eine neue Marke dazu kaufen wollen. Und da sind wir, wie gesagt, immer noch in Gesprächen. Vom Ablauf her haben wir es immer so gemacht, wir haben das Deck geschickt, wenn Interesse besteht, dann NDA, dann Sellerboard-Zugang und dann spricht man meistens gleich Details, ob dann ein Angebot kommt oder nicht. Und fairerweise, da kann man immer gute Fragen, immer gute Gespräche. Manchmal klappt es dann nicht, auch wegen Cash oder wegen Bank. Auch ein gutes Feedback war, dass unser Portfolio noch zu fokussiert war auf eine Nische letztendlich oder sehr riskant auf eine Nische, weil wie erwähnt, wir haben saisonale Produkte. Und das war auch nicht immer positiv, muss man sagen. Also am liebsten haben die einfach konstante Produkte, die gleichen Revenue seit Jahren quasi bringen. Also so eine Vorhersagbarkeit. Genau. War noch irgendein Feedback dabei? Was?
Ja, also nur, dass wir uns jetzt vielleicht auch erstmal bewusst gegen M&A-Berater oder irgendwelche Listungen auf Plattformen entschieden haben, weil wir das Ganze einfach erstmal noch so lean wie möglich angehen wollten. Das heißt, da sind jetzt keine direkten Erfahrungswerte, wobei man schon einfach fairerweise auch irgendwo Lukas Bayer nochmal ein großes Dankeschön aussprechen muss, weil wir haben schon 2-3 Mal mit ihm gesprochen, sind jetzt aber, also gehen jetzt sozusagen nicht diesen Schritt gerade mit ihm einfach, aber muss man einfach sagen, absoluter Experte da auf seinem Gebiet.
Genau, also wir haben jetzt noch ein paar Dutzend Interessanten in der Pipeline, also das ist noch in der DD, aber man ist in diesen Vorgesprächen. Ja. Und dann, wenn das nichts klappen würde, dann würde man eben das Produktportfolio nach den Launches nochmal ein bisschen warten und dann im Q4 nochmal probieren und dann vermutlich mit einem Broker. Aber generell, was spannend war, haben wir vorgesprochen, keinen Menschen, keiner Sau interessiert, ob das eine Brand ist oder nicht. Es zählen nur die Zahlen. Es ist egal, es hat niemand gefragt, warum das Produkt passt doch gar nicht zur Marke oder was ist eure Brand, USP oder so. Es geht nur um Financials. Die Marge muss passen, logischerweise, Wachstum und that's it. So.
Das stimmt. Ja, das war sehr, also nicht mal wirklich, in allen Gesprächen, wir hatten, es war nicht mal ein Thema, also nicht mal angesprochen oder so. Es war wirklich ein sehr zahlenlastiges Gespräch immer und das ist wirklich das, was zählt. Deswegen, ich glaube auch so, dann sich so ein bisschen die Zukunft mit einer Marke dann auszumalen oder es dem Käufer schmackhaft machen, wo die Marke noch hin kann. Ich glaube, da musst du einfach eine viel größere Flughöhe haben, dass das wirklich irgendwie zu tragen kommt. Und dass man wirklich sagt, ja, aber schau mal, x-tausend Menschen suchen auf Google und oder auf Amazon monatlich nach der Marke. Ich glaube, dann hat das eventuell eine andere Gewichtung. Aber jetzt gerade bei uns gar nicht.
Was schon wichtig war, sind die Produkte selbst. Also das war immer Fokus. Was sind die USPs? Warum glaubt ihr, dass die nicht kopiert werden können? Habt ihr Moles und so weiter?
Also
das ist schon ein wichtiger Punkt. Also oder schafft Vorteile für den Käufer, wenn man sagt, man hat eine Mold und eigentlich kann da kein anderer rein oder nur schwierig.
Jo.
Ja, sonst dann lass mich nur kurz überlegen. Ja, und wegen Deal, also tatsächlich wollen die meisten Share-Deal, was mich sehr verwundert hat, wollen alle eigentlich Share-Deal oder bisher, einfach damit die GmbH irgendwie extra ist für deren Controlling oder Reporting, dass das einfach, oder auch wegen einem Seller, genau, das war ein Argument, war, die wollen halt 2 Amazon-Accounts haben, falls einer gesperrt wird, dass nicht alle anderen Brands auch davon betroffen sind in der GmbH, sondern dass sie zumindest das Risiko auf 2 GmbHs streuen. Für uns natürlich auch besser, mit mehr Aufwand verbunden, aber rein steuerlich wäre es schon ein riesen Impact.
Ja, jetzt muss man sagen, aber auch nur dann, wenn man auch wirklich eine Holding-Struktur hat. Also ich gehe davon aus, jeder, der es irgendwie halbwegs mit einem Exit in Mind macht, der wird die auch haben, aber sollte man das nicht haben, dann ist es schon fast, ist es ja gar kein richtiger Vorteil mehr für dich. Fließt ja genau. So oder so dann in dein privates Vermögen. Ja.
Genau. Jo, so viel dazu. Eigentlich, wie gesagt, wir sind noch im Prozess. Multiple, würde ich sagen, so zwischen 2,5 und 3 ist immer noch realistisch.
Das ist ja stimmen, das ist ja das, was in Wirklichkeit jeden interessiert. Ganz
Multiple, ja, ja. Also wie gesagt, man gibt den Käufer schon eine Erwartungshaltung. Wo bewegst du dich oder wie ist der Kaufpreis? Und wir haben da schon eine klare Vorstellung, wo wir da landen und da hat jetzt niemand auch sofort, also wir haben jetzt noch keinen LOI bekommen oder so, wo das bestätigt wird, aber unsere Vorstellung war jetzt nicht so fern off, dass da jetzt komplett abgesagt wurde. Also 2,5 bis 3 auf dem Sellerboard Profit.
Das ist halt noch so ein bisschen to be
the Basis.
Ja, ob die Basis.
Die Basis ist das Entscheidende. Weil wir sagen es aber, eine Basis auf die BWA, das ist lächerlich. Genau.
Yes.
Also wir halten euch da am Laufenden.
Ja, bis dahin weiterhin Bildermodus on.
Genau.
Ja, dann einfach nochmal so 2-3 Sätze auch zum Bereich PPC. Wir sprechen sie auch einfach immer wieder an. Also da nutzen wir jetzt mittlerweile sehr stark PPC Butler. Und ich lese auch immer in mehr Gruppen, dass Leute auch danach Fragen und Erfahrungswerte hören möchten. Deswegen auch einfach jetzt hier noch mal in so ein paar Monaten auch einfach noch mal 2, 3 Worte dazu. Also jemand, der sich mit PPC-Ads gut, ich sag mal, der muss kein Profi sein, aber gut auskennt und für sich einfach gewisse interne Regeln aufgesetzt hat, die er dann einfach automatisiert umsetzen möchte. Ich glaube, da wirst du bei PPC-Butler mittlerweile jegliches Szenario einfach abdecken können. Ob du jetzt irgendwie so und so oft am Tag, also das mehrmals am Tag irgendwas optimieren möchtest, ob du es bewusst nur einmal die Woche optimieren möchtest, ob du bewusst warten möchtest, bis 2, 3 Sales da sind. Also es gibt so viele Einstellungsmöglichkeiten da mittlerweile, dass man da wirklich sehr, sehr viel einstellen kann. Das Ganze sorgt natürlich dafür, dass man sich eventuell vielleicht zu Beginn etwas überrumpelt fühlen kann, eben weil es auch so viele Möglichkeiten gibt. Aber grundsätzlich läuft das mittlerweile ziemlich automatisiert bei uns. Also es sieht gerade so aus, dass also es liegt einfach bei uns intern und ich einmal die Woche wirklich über die Regeln gehe. Man kann quasi auch Regeln automatisch laufen lassen. Das heißt, die werden auch einmal die Woche oder 2, 3 Mal die Woche automatisch ausgeführt. Bei uns ist es derzeit so, dass sie einmal die Woche ausgeführt werden und ich aber, bevor man sozusagen die Regel freigibt, kann man sie immer noch mal manuell prüfen. Und da bin ich immer noch, weil es fallen immer noch so 1, 2 Kleinigkeiten auf. Manchmal werden Regeln dann noch so leicht abgeändert. Das heißt, das ist aber ein Arbeitsaufwand von, ich sag mal, einer halben Stunde bis 40 Minuten. Und dann ist man da eigentlich auch durch. Und was wir jetzt ja auch mittlerweile auch schon länger machen, sind eben diese Google Shopping Ads. Und hier wirklich auch nochmal interessant zu sehen, dass 1, 2 Produkte wirklich stark bei uns dadurch gepusht werden. Und hier mussten wir bei einem Produkt ja jetzt tatsächlich sogar auch nochmal das Werbebudget drosseln. Und hier einfach, also ich kann mir vorstellen, dass es immer mehr nutzen. Und ich glaube, es ist einfach auch hier wichtig, dass einfach immer wieder aktuell auf dem Schirm zu haben. Ich glaube, der klassische Amazon-Seller, so, der loggt sich einfach in seinen Seller Central oder in seine Sellerboard ein und dadurch, dass Google Merchant gar nicht so intuitiv vom Klick ist, dass man da seltener reinschaut, aber auch hier, wenn man sich die Google Shopping Max-Kampagnen anschaut, ein Budget hinterlegt, Google schafft es fast immer, und das wird sicherlich auch bei euch von der Nische abhängen, aber dieses Werbebudget auszugeben. Und wir haben auch bei 1, 2 Produkten, vor allem bei einem, einfach mal das Budget auch verdoppelt, haben gesehen, okay, wow, das wird auch fast auf Tagesbasis ausgegeben. Natürlich ziehen dementsprechend die Verkäufe auch an, aber sowas muss man natürlich auch auf dem Schirm haben, dass letztendlich Sellerboard-Daten so ein bisschen auch verzerrt sind.
Irgendwo. Ach, dann nur die Info, also wir haben natürlich Google Ads und Sellerboard
angeboten. Aber die Daten, genau, die Daten sind ja nicht komplett akkurat. Genau. Ne?
Das Problem ist, dass Sellerboard nicht alle Google-Klicks attributieren kann, weil wir URL Genius verwenden, da quasi so ein Zwischenlink noch ist, damit fürs Handy quasi, und Sellerboard kann es dann nicht zuordnen, die Ads. Das heißt, Sellerboard zeigt nicht die 100% der Kosten von Google Ads. Das ist das Problem. So ein bisschen. Das muss man dann manuell.
Ich glaube, das sind so 70-80% oder sowas, ne? Würde ich.
Ich glaube, weniger sogar.
So. Sogar weniger, okay.
Ja.
Genau. Und also auch grundsätzlich Google Shopping Ads, wie kann man.
Aber die, das ist nur bei uns. Also, wenn ihr kein URL Genius verwendet, dann wird es 1:1. Das liegt nur in URL Genius. Theoretisch. Wenn ihr normal Google Ads anbindet, dann wird das schon richtig gespiegelt. Das liegt nur, weil wir diesen Zwischenlink haben.
Deep Link,
ja. Deep Link, genau. Ja, sorry.
Also noch ein wichtiger Punkt, genau. Also, dass man das da wirklich einfach akkurat auf dem Schirm hat. Und grundsätzlich, also, wie kann man diese Ads auch eigentlich optimieren? Also, letztendlich hat man 3 Hebel ja am Ende des Tages. Du kannst erstens natürlich das Werbebudget drosseln oder auch erhöhen. Du kannst den Klickpreis auch angeben oder du kannst eben bestimmte Keywords auf negativ setzen. Also es sind am Ende des Tages sehr vergleichbare Kampagnen zu Autokampagnen und das findet sozusagen gerade auch auf einer wöchentlichen Basis statt, dass wir uns da einfach einmal die Woche die Keywords anschauen und einfach nicht gut laufen. Das heißt nicht gut laufen, du siehst ja letztendlich nur, ob ein Klick auf ein Keyword gekommen ist, aber subjektiv betrachtet oder so objektiv wie möglich betrachtet, irrelevante Keywords eben auf negativ setzen. Was interessant war, wir hatten ein Produkt, das sehr, sehr nischig ist. Also das ist auch schwer zu beschreiben, wenn man es nennt. So viele Leute wissen gar nicht, was man mit dem Produkt macht. Und auch Google hat uns ganz, ganz häufig einfach extrem viele falsche Keywords gegeben, beziehungsweise bei extrem vielen falschen Keywords ausgespielt. Und da haben wir uns zum Beispiel auch dafür entschieden, das Ganze komplett zu pausieren, weil einfach so viele irrelevante Keywords dabei waren. Das heißt, es ist schon sehr wichtig, weil das haben wir nicht von Anfang an gemacht, sich auch anzuschauen, wo werden wir denn wirklich ausgespielt. Ja, okay, jetzt fällt mir gerade eigentlich noch ein vierter Hebel ein, weil der sicherlich auch sehr relevant ist. Ihr hinterlegt bei Google ja relativ viel Produktinformation. Und je genauer diese Produktinformationen sind, umso mehr Daten hat ja letztendlich Google, dich irgendwo auszuspielen. Und das ist sicherlich auch irgendwo noch ein, ich sag mal, ein Optimierungsfaktor, diese Daten einfach komplett zu pflegen, dass du auch wirklich nur für relevante Keywords ausgespielt wirst.
Ich schaue gerade mal, wir haben jetzt year-to-date 50.000 Revenue über Google Ads gemacht. Also in der Attributionskonsole sieht man das ja. Und circa 10.000 oder 11.000 gespendet, also ein 5er ROAS. Jetzt einfach im Durchschnitt überall und wir haben year-to-date 930.000 Umsatz gemacht. Das wären, okay, noch nicht so viel, 50.000. Also fast 5% vom Revenue kam über Google Ads tatsächlich year-to-date. Also ist kann schon ein guter Faktor sein. Man muss nur einen Schirm haben, auch wegen der Profitabilität, weil wie du sagst, manche gingen gar nicht, die hatten schlechten ROAS, manche sehr gut zwischen 4, 5, 6, 7. Da macht es sehr unterschiedlich, je nach Nische, wie das performt.
Ja. Aber ich habe das Gefühl, so immer mehr Leute nutzen auch einfach da die Möglichkeit.
Ja. Genau.
So viel dann nochmal zum Thema Ads. Dann, es wurde auch schon jetzt zwei, dreimal angesprochen, wir haben ja jetzt die neue Marke im Bereich Elektro und was spannend war, gerade jetzt so in den letzten 7 bis 10 Tagen, wurden 3 Produkte, also parallel letztendlich wirklich angestoßen. Also die wurden natürlich länger ausgearbeitet, aber jetzt kam es wirklich dazu, dass wir eigentlich bei fast 3 Produkten so wirklich gesagt haben, okay, es ist final. Das sorgt natürlich so ein bisschen für Chaos und da muss man auch einfach sagen, ist schon interessant zu sehen, wie lang die Produktionszeit von Elektroprodukten ist, ob das jetzt konkret auch mit der Nische zusammenhängt, generell interessant. Und hier ist auch wirklich so, dass wir das Gefühl haben, dass generell die Produktionszeiten sich immer mehr verlängern. Also wir haben auch 1, 2 Nicht-Elektroprodukte, wo wir in diese Range langsam kommen. Aber mit 60 bis 70 Produktionstagen sind wir da wirklich bei einem neuen Maximum angekommen. Und das ist natürlich für den Cashflow alles andere als gut, weil wir zahlen an und haben natürlich erstmal ganz lange Kapital gebunden, bevor irgendetwas passiert. Und das ist natürlich alles andere als optimal. Deswegen ist es auch so wichtig, immer wieder die Payment Terms zu verhandeln. Ich würde nicht sagen, dass wir das so die besten sind. Häufig machen es die Herrscher einfach bei uns nicht. Die sagen, nee, können wir nicht umsetzen und dann, ja, also was willst du groß machen? Also
wir haben es jetzt schon auf unserer Checklist immer, dass wir das von Anfang an bewusst versuchen zu pushen. Man muss aber sagen, bei der ersten Order, bei einer Mindestbestellmenge, da wird dir kein Hersteller 10,90 geben oder so. Also wenn du noch gar kein Vertrauen hast, kein Trust, warum sollte dir gute Payment Terms geben? Also, wir sind jetzt bei 73 in der Regel bei der Erstorder.
Ja. Ich würde sagen, ganz ehrlich, wir haben ja einige Hersteller jetzt über ein Jahr, Richtung 2 Jahre schon, nirgendwo 90,10. Bei keinem
90. Oder 10,90 habe ich noch nie gehört. Also bei uns in der Breite noch nie. Nee, genau.
Das also, Beste, wir haben jetzt bestimmt so Fälle, aber.
Ist 30, 40, 30. Also, und ja. Das hat schon einen guten, riesen Effekt, muss man sagen, bei der Menge oder bei dem Volumen. Aber wir haben es jetzt bewusst immer auf der Agenda, weil es wirklich einen Effekt hat, vor allem bei diesen langen, sehr langen Lead Times mittlerweile. Schon hat sich sehr verschlechtert, muss man sagen.
Ja. Und generell, also das war auf jeden Fall ein Learning, dann auch noch der ganze Bereich Compliance, also sehr, sehr komplex, deutlich mehr Tests, die eben gemacht werden müssen, Der Hersteller wird euch immer sagen, hier, ich habe alle Zertifikate, wenn ihr euch den Dienstleister eures Vertrauens dann nimmt für den Bereich. Also wir arbeiten ja sehr, sehr lange schon mit Tradavo, sehr, sehr zufrieden. Sind wir immer wieder, nee, das müssen wir neu machen, das müssen wir neu. Das zieht natürlich den ganzen Prozess nochmal in die Länge, weil wir auch gesehen haben, dass die ganzen Tests für die Elektroprodukte dann eben doch etwas länger dauern. So ein klassischer Reach-Test, den hatten wir eigentlich in, ich sag mal, 7 bis 10 Tagen. Es ist auch nur ein Bauchgefühl, keine datenbasierten Zahlen jetzt. Aber Elektroprodukte, da geht es schon eher Richtung 14 bis 18 Tage, wo man ganz locker mal auf einen Test wartet, ob jetzt CE oder andere. Also ROAS, letztendlich ist ja auch das Pendant zum Reach, auch der dauert gefühlt deutlich länger. Und da muss man sich einfach auch darauf einstellen, dass bevor man wirklich irgendwie das Produkt in die Produktion starten kann, dass man da meistens irgendwie ein bisschen länger braucht, bis man da wirklich was Handfestes hat, sag ich mal. Und auch da haben wir unseren Erstbestellungsprozess so ein bisschen, ich sag mal, optimiert. Und wir sind immer noch dran, sage ich mal, da den perfekten Workflow für uns zu finden. Wir nutzen ja Monday. Da will ich jetzt mal an dieser Stelle keine direkte Empfehlung aussprechen. Also,
wenn ihr Monday kann nichts dafür, wenn wir es nicht nutzen oder.
Ja, also ich bin ganz ehrlich, also warum will ich keine Empfehlung aussprechen? Weil ich bin der Meinung, für das, was man mit Monday machen kann oder was man macht, ist da meiner Meinung nach einfach zu teuer für.
Also teuer ist es schon. Das ist ja total teuer.
Also das könnten wir ruhig ein bisschen günstiger machen. Übrigens, der Podcast ist vom Monday gesponsert. Nein, Spaß.
Ui, Abmahnung ist raus.
Also, aber da haben wir schon gemerkt, so Elektro-Erstbestellungsprozess muss auf jeden Fall noch ein bisschen optimiert werden und dauert einfach, wie gesagt, länger.
Ja.
Genau. So viel zum dazu. Also. Aber echt spannend, dass jetzt 3 Produkte parallel bei uns dann in Produktion sind. Und dann eigentlich schon der letzte Punkt. Wir haben es in der letzten Recap-Folge auch schon angesprochen, dass wir uns für das SAS, früher ja 360-Grad-Programm von Amazon, entschieden haben. Hier nochmal ganz kurz ausgeholt. Wir sind da drin gelandet, weil wir auf einem, ja, so ein Introduction Day oder so ein Workshop schon fast von Amazon in Frankfurt waren. Da haben die das ganze Programm noch mal vorgestellt. Zu dem Zeitpunkt waren wir mit einem Produkt gesperrt und ich habe gesagt, ey, wenn ihr uns jetzt hier in den nächsten Tagen freischaltet, dann sind wir dabei, und das haben die dann ja auch tatsächlich geschafft. Da waren wir nach fast einem Monat, dann nach 48 Stunden wieder online, und da haben wir gesagt, okay, dann müssen wir das jetzt wirklich machen. Und hier ist aber so, dass wir jetzt immer noch kein Feedback geben können, weil sich der Start bei uns um einen Monat verschoben hat. Denn wir hätten im Juni starten sollen. Anfang Juni meldet sich dann unser Ansprechpartner und sagt, ja, ich bin euer Ansprechpartner, ich bin jetzt aber erstmal im Urlaub. Fair enough, ist ja auch alles cool. Aber dann wäre unser Kickoff irgendwie am 18. gewesen oder so, oder am 20. Da habe ich gesagt, so sorry, aber so, wir zahlen jetzt nicht, sind ja knapp 2,5%.
0,3% auf den Cross-Revenue.
Genau. Zahlen wir jetzt nicht, wenn wir über die Hälfte des Monats eigentlich ja gar nichts machen. Und da ging es dann auch erstmal so ein bisschen hin und her, aber dann haben wir uns eben auch darauf geeinigt, dass der offizielle Start dann eben der Juli ist, weshalb es hier noch keine Updates gibt. Genau. So viel.
Ein Update, dass es kein Update gibt.
Ja, weil es einfach angesprochen weil es angesprochen wurde schon im letzten Call, dass wir euch da up to date halten und Infos geben, weil das Programm ist ja schon so ein bisschen, ich sag mal, umstritten. Also viele sagen so, es bringt dir ja nicht wirklich was. Es ist eine Lebensversicherung, was kann man da wirklich mitmachen? Und deswegen, wir wollen da mal so transparent wie möglich unsere Meinung zu sagen, aber jetzt können wir einfach noch nicht viel sagen. Wir hatten jetzt unseren Kickoff-Call, das können wir maximal sagen. Und jetzt werden die ersten Sachen so ein bisschen aufbereitet. Es gab schon die ersten Analyseberichte, aber jetzt noch nichts, irgendwie keine Umsetzung, deswegen.
Yes. Ich glaube, das war unser Monat so grob.
Das war unser Monat so grob, außer du hast noch was.
Nee, ich glaube, ich habe auch noch überlegt, aber Exit, eigentlich wieder Launches getrieben, ein paar Exit-Themen eben, Loan, also es war auf jeden Fall vieles los. So wird es auch bleiben die nächsten Monate. Genau, let's see, was wir nächstes Monat dann als Update haben.
Die nächsten Monate eine Menge Bedienungsanleitungen ausarbeiten, das kann ich euch sagen. Yes. Okay, Freunde, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Recap. Bis dann. Peace out.
Bis dahin. Ciao. Ciao.